ARD Sounds.
MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Es ist ein entspannter Nachmittag in Leipzig. In der Innenstadt herrscht viel Trubel und niemand ahnt, welche dramatische Szenen sich gleich abspielen werden. Ein Auto rast in die Fußgängerzone. Es gibt Tote und Verletzte. Schnell ist die Rede von einer Amokfahrt und davon, dass der Fahrer in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. So lässt sich vielleicht im Zeitraffer beschreiben, was Anfang der Woche in Leipzig passiert ist. Und nun wird zum Beispiel auch wieder die Frage nach dem Umgang mit psychisch Kranken gestellt und nach Hilfsangeboten. Und darüber wollen wir reden mit der Sozialpädagogin Marika Diehme. Sie arbeitet beim Leipziger Netzwerk Das Boot. Es bietet professionelle Unterstützung bei psychischen Erkrankungen an. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Inwieweit passt denn diese mutmaßliche Amokfahrt von Leipzig in gängige Muster?
Also wenn wir jetzt Parallelen zu der Arbeit von Das Boot GmbH ziehen wollen, dann können wir schon sagen, dass Menschen, die zu uns kommen, Menschen sind, die im Grunde eine schwere psychische Erkrankung haben, beziehungsweise aus dem System fallen oder gar nicht in das System hineinkommen. Ne? Dass diese Personen, die zu uns kommen, durchaus, ja, also wenn ich das jetzt so von außen beschreibe, von der Sprache, von den Gedanken, die sie äußern, ja, für zuhörende Personen durchaus etwas befremdlich wirkt.
Ne? Befremdlich und inwiefern? Was nehmen Sie dann wahr, als jemand, der in solchen Fällen ja täglich zu tun hat?
Ja, für uns ist es ein Stück der Alltag, aber wenn ich mich jetzt in die Rolle von Personen setze, dass die das gar nicht so kennen, da könnte das durchaus sein, dass das irgendwie, dass die Gedanken sprunghaft sind, dass so Fantasieäußerungen kommen, ne? Die Emotionen, das Verhalten und das kann ja so, ich sag mal so von affektiven Störungen, wo ja auch die Depression dazu gehört, bis Angststörungen, Zwangserkrankungen und die psychotischen Störungen sind eher von dem Verlust des Realitätsbezuges geprägt oder halt auch Halluzinationen und so weiter. Und also ich würde auch nochmal betonen, das findet eben hauptsächlich in der Innenwelt der Person statt. Ne? Das ist eine Ausrichtung, die da davon ausgeht, dass die Person ihre eigenen Gedanken oder ihre Handlung gar nicht als fremd oder störend empfindet.
Was sind denn dann regelmäßig Auslöser, auch damit solche ja, inneren Stimmen nach außen kommen und dann von der Umwelt auch als sehr merkwürdig wahrgenommen werden?
Das sind zum einen die biologischen Faktoren, ne? Die treffen dann im Laufe des Lebens eben auf soziale oder Umweltfaktoren und möglicherweise wächst eine Person in einem dysfunktionalen Familiensystem auf und dann kombiniert mit einer gewissen Vulnerabilität, das bedeutet, also dass man jemand eine Anfälligkeit für eine Erkrankung hat. Ne? Und dann kann es sein, dass vielleicht ein Lebensereignis passiert, ein schwerer Verlust oder was auch immer und das kann zu einer psychischen Erkrankung führen. Also man kann jetzt nicht sagen, das passiert, das ist A und dann passiert B, die Erkrankung. Das ist ja das ist nicht so einfach. Wir sind ja Menschen, wir können uns ja auch gar nicht in so eine Schablone pressen. Aber vielleicht hilft das so ein bisschen, um das ein Stück zu verstehen.
Welche Anzeichen geben denn einen Hinweis darauf, dass jemand in einer solchen Ausnahmesituation ist und Hilfe bräuchte?
Wenn wir hier, ich gehe jetzt mal von meinem Arbeitsfeld aus und hier kommt eine Person, die kommt ganz regelmäßig her, ist jetzt fiktiv geschildert, ne? Und wir haben, ich sag mal jetzt normale oder Alltagsgespräche und dann kommt die später am nächsten Tag wieder und irgendwie ist die, sind die Gedanken nicht mehr so klar oder die Person zieht sich mehr zurück. Oder vielleicht durchaus auch die Körperhygiene. Man merkt, ah ja, sonst ist das eine sehr gepflegte Person und das findet nicht mehr statt. Das könnte auch alles darauf hindeuten. Das Gehirn dieser Person funktioniert ja dann nicht so wie bei einer gesunden Person. Die Person kann das dann vielleicht durchaus gar nicht mehr steuern. Trotz, wenn eine Person halt in so einem psychotischen Erleben ist und das nach, wir nach außen merken, dass wir dann dranbleiben, dass wir nicht wegschauen, dass wir in einer respektvollen Art mit der Person umgehen. Und es gelingt ja leichter, wenn man eine Beziehung zu der Person hat. Und auch eine spezielle Distanz auch noch dazu. Ne? Für Angehörige ist es total schwierig. Oder für Freundschaften oder für Zugehörige, sagt man ja auch. Ne? Für uns in der Fachwelt, wir können, wenn wir eine Beziehung aufgebaut haben zu der Person. Ich sage immer, man muss immer erstmal, wenn man Menschen hier kennenlernt bei der Arbeit, man muss erstmal so, es ist wichtig, so einen Beziehungskredit aufzubauen, ne? Weil das sind oft Personen, die in ihrer Biografie Vertrauensbrüche erlebt haben, Beziehungsabbrüche und die sehr misstrauisch sind. Und wenn wir in den Beziehungskredit einzahlen, dann kann es durchaus in so schweren Krankheitsphasen auch eher gelingen, die Person zu gewinnen, in eine Behandlung zu gehen. Bei Menschen, die wir nicht so gut kennen, ist das durchaus schwieriger. Wir können ja da nicht auch hinter die Fassade gucken, geht nicht.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell über die Folgen der mutmaßlichen Amokfahrt von Leipzig und über psychische Erkrankungen mit der Sozialpädagogin Marika Dieme vom Leipziger Hilfsnetzwerk Das Boot. Wie kann denn das Umfeld reagieren, wenn es so Anzeichen gibt? Da verändert sich was bei meinem Gegenüber.
Eine konfrontative Methode wäre nicht sinnvoll. Und dann kommt jemand von außen und sagt, mach mal A und mach mal B und mach mal C. Das wird nicht funktionieren, ne? Sondern eher nicht konfrontieren, sondern eher mit einer gewinnenden Haltung und Fachpersonal heranholen. Wir sind ja hier in sehr, sehr niedrigschwellig. Wir haben ja in der Ahrenstraße 66 in der Südvorstadt jeden Tag geöffnet. Und also wirklich jeden Tag. Also auch an Weihnachten und Silvester und alle Feiertage, wo wir Öffnungszeiten haben und Menschen kommen können und einfach da sein können, andere Personen treffen können. Hier sind Personen, die sind im Teilhabe- und Beschäftigungsprojekt. Das sind auch Menschen, die selbst betroffen sind, die die Möglichkeit haben, im Ehrenamt für eine Aufwandsentschädigung hier eine Tagesstruktur zu finden und auch mit in der Küche bzw. auch im Teestubenbetrieb auch zu unterstützen. Das ist auch ein Baustein, ne? Und das gehört zu dem gesamten System der Behandlung als komplementäre Leistung auch dazu. Das ist wichtig.
Nehmen Sie denn wahr, dass seit dieser Woche auch der Beratungsbedarf bei Ihnen zugenommen hat?
Nein. Ich gehe davon aus, ich kann jetzt nicht in die Zukunft gucken, dass wir das in der Folge mehr merken werden. Aber jetzt in der ersten Woche haben wir es nicht gemerkt.
Wo stößt denn dieses System an Grenzen? Also wenn Kapazitäten zum Beispiel nicht mehr vorhanden sind, wie erleben Sie denn da die psychiatrische Versorgung in Deutschland?
Ja, also wir haben ja Menschen, die kommen zu uns in die Beratung und sagen, wir brauchen Psychotherapie und könnt ihr uns helfen? Und das können wir in dem Moment ja auch nicht, weil die Wartezeiten sind ja also mindestens ein halbes Jahr. Und da braucht es auch die Person, dass die regelmäßig ans Telefon geht, hinterher telefoniert, also auch die Energie aufzubringen, sich wirklich einen Platz zu suchen.
Das heißt, die Einrichtungen sind voll und da gibt es dann, wenn ein Fall eintritt, nicht sofort dann irgendwie die Möglichkeit, jemanden unterzubringen.
Es gibt nicht die Möglichkeit, den man sofort unterzubringen. Ich rede jetzt von einer ambulanten Psychotherapie. Ne? Und die Menschen kommen dann halt zu uns. Da können wir erstmal was abfangen. Das ersetzt allerdings nicht die Psychotherapie. Gespräche mit Psychotherapeutinnen, ne? Es ist die Sozialpsychiatrie mit den komplementären Systemen wie Ergotherapie, Sportangebote, kunsttherapeutische Angebote. Ein wichtiger Baustein sind auch die Peer-Beratungen. Ne? Das haben wir ja auch im Boot. Es gibt hier Menschen, die Peers sind. Das heißt, das sind Menschen, die Psychiatrie-Erfahrung haben, die oft eine Ex-In-Ausbildung haben und zur Genesungsbegleitung, die also selbst eine Erkrankung hatten und vor allem auch eine Genesungserfahrung erlebt haben. Und wenn Sie sich diese ganzen Bausteine angucken, angefangen bei einer medikamentösen Behandlung über eine psychotherapeutische Behandlung bis hin zu dem ganzen System in der komplementären Versorgung, vielleicht auch die Angehörigen oder die Zugehörigen anzusprechen und sowas, dass es gelingt, in eine Behandlung zu bekommen. Und Behandlung ist ja das Beste, was passieren könnte. Ne?
Würden Sie sagen, wir haben ein Problem mit psychisch Kranken in der Gesellschaft?
Das ist ja fast eine ethische Frage, ne? Und ich habe mir da auch in den letzten Tagen relativ viel Gedanken gemacht, genau auch nach der Tat. Und wissen Sie, ich werde auch oft gefragt, nehmen denn die psychischen Erkrankungen zu? Und dann muss man schon sagen, psychische Erkrankungen gab es schon immer, seitdem es den Menschen gibt. Der Punkt ist nur, dass die Gesellschaft oder im Laufe der Geschichte immer anders damit umgegangen ist. Es gab Zeiten, wo Menschen dazugehört hatten, die eine psychische Erkrankung hatten. Die waren einfach mit dabei, ne? Und es gab Zeiten, wo Menschen ausgestellt wurden in so Käfigen auf dem Marktplatz und dann beschmissen wurden, weil die halt ausgegrenzt wurden. Es gab Zeiten, wo Menschen vernichtet wurden im Nationalsozialismus. Und heute sind wir in einer Zeit, wo das ein Stück mehr schon zur Gesellschaft gehört und trotzdem die Stigmatisierung noch immer da ist, ne? Vor allem für die schwer psychisch Kranken, die das Stadtbild sich dann auch, also wenn man jetzt auch mal dieses Thema Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit damit reinwirft in das Thema, ist das ein Riesenproblem. Ne? Von daher kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, hat die Gesellschaft ein Problem mit dem psychisch Kranken? Vielleicht kann man das auch umdrehen, die These. Ne?
Was empfehlen Sie der Gesellschaft?
Dieses sich füreinander zu interessieren, nicht wegzugucken, sich, ich nenne es jetzt mal bei Abweichungen, die uns vielleicht erstmal absurd erscheinen, nicht wegzuschauen und da zu sein und den Personen ja auch in der Nachbarschaft, also da auch Hilfestellung zu leisten. Das war ja jetzt sehr eindrücklich, als das die Tat passiert ist, wie die Menschen dort geholfen haben vor Ort, wo die Leipziger stehen zusammen. Das ist ja, und das auch in den Alltag zu übertragen, das wäre so mein Fazit.
Sagt Marika Diemer vom Leipziger Netzwerk Das Boot. Herzlichen Dank für diese Einblicke.
Bitteschön.